Diese Welt ist voller Widerstand gegen Christus. Christen, sie sind in dieser Welt wie ein Baum, der mitten im Sturm steht. So wie der Wind gegen den Baum drückt, an ihm zehrt, so bedrängt auch die Welt alle, die Christus nachfolgen. Und das sollte uns eigentlich nicht verwundern. Jesus selbst hat in Johannes Kapitel 15, Verse 18 bis 21 Folgendes gesagt. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnig Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnig Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Diese Worte, sie waren nicht nur damals aktuell. Sie sind es heute und auch in der Zukunft. Und in unserer heutigen Predigt, unserem Predigttext, wird uns dieser Widerstand gegen Christus, besonders in der Zukunft, sehr stark vor Augen geführt, sehr deutlich gemacht. Erinnert euch, wo wir uns gerade in Matthäus befinden. Wir haben letztes Mal zusammen angefangen, die Ölbergrede von Jesus zu studieren. Gerade eben hat Jesus den Jüngern die Zerstörung des Tempels angekündigt. Aber die Jünger, sie konnten all seine Worte überhaupt nicht einordnen. Wo gehört das dazu? Sie dachten nämlich, Jesus würde unverzüglich als König auf dieser Erde regieren. Deshalb kommen sie anschließend, als sie rausgegangen sind aus dem Tempel, zu Jesus und stellen ihm drei Fragen. Erstens fragen sie ihn, wann wird dieser Tempel zerstört? Zweitens, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Und drittens, was ist das Zeichen der Vollendung der Weltzeit? Und in der letzten Predigt haben wir bereits gesehen, dass Jesus nur auf die letzten zwei Fragen von den Jüngern im Matthäusevangelium antwortet. Und die Antwort von Jesus ist ziemlich detailliert und sehr lang. Warum? Weil er unbedingt will, dass wir wissen, was auf uns zukommt. Aber nicht einfach nur um des Wissens willen, sondern er will, dass wir bereit sind und ihn standhaft erwarten bei seinem zweiten Kommen. Und damit wir die Worte von Jesus in Matthäus 24 und 25 gut einordnen können, habe ich letztes Mal schon eine ganz kleine Grafik mitgebracht, die so ein bisschen im Groben veranschaulicht, wie die letzte Zeit aussehen wird. Ein paar wichtige Sachen dort angeordnet sind. Und letztes Mal haben wir uns ja die Verse bis 8 angeschaut. Ich will kurz erinnern, wo wir uns dort befunden haben. Bis Vers 8 redet Jesus allgemein darüber, wie die Welt aussehen wird, bis er wiederkommt. Es ist gewissermaßen etwas, wo er sagt, hier wird es schon anfangen, in diesem grünen Gemeindezeitalter wird schon anfangen, Kriege zu geben, Verfolgung zu geben, Verführung zu geben. Und sagt, es wird sich steigern, wir haben es gesehen. Bis er wiederkommt, wird das immer mehr werden. Wie die Wehen einer Frau, die periodisch kommen und zum Ende hin immer stärker und häufiger werden. Er hat also uns allgemein diesen Überblick gezeigt, wo geht es lang mit der Welt. Und in unserem heutigen Bibelabschnitt ab Vers 9 wird Jesus jetzt spezifischer. Er fängt nämlich jetzt an, etwas Genaues zu beschreiben. Nämlich diese 7 Jahre, bevor Jesus wiederkommt. Auch die Trübsalzeit oder die Drangsalzjahre genannt. Er beschreibt jetzt diese 7 unmittelbaren Jahre, bevor Jesus wiederkommt. Also wirklich tatsächlich 7 Jahre, wie wir es kennen, bis dann Jesus wiederkommt. Und vielleicht habt ihr schon gesehen, diese Zeit, sie wird insgesamt 7 Jahre betragen. Und tatsächlich ist diese Zeit in 2 Abschnitte aufgeteilt. 3,5 Jahre und dann nochmal 3,5 Jahre. Und zusammen ergibt das, die Kinder wissen Mathe, 7 Jahre. Aber wenn du das liest, fragst du dich vielleicht, wenn du vor allen Dingen noch nie so etwas über Endzeit gehört hast, gelesen hast, noch nie so viel damit beschäftigt hast, wie komme ich überhaupt auf 7 Jahre? Wir lesen Matthäus 24, aber da steht gar nichts von 7 Jahren. Wie kommt man darauf? Das stimmt, in Matthäus 24 lesen wir nirgendwo, wo Jesus sagt, das sind die 7 Jahre, die beginnen. Aber Jesus gibt uns einen Hinweis, um uns einzuordnen, wo wir uns befinden. Und diesen Hinweis, den finden wir in Vers 15. In Vers 15 bemerkt Jesus etwas unglaublich Wichtiges, was uns hilft, jetzt einzuordnen, worüber ihr redet, Jesus. In Vers 15 sagt Jesus, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte seht. Beobachtet hier. Jesus nimmt hier Bezug auf den Propheten Daniel. Das bedeutet, offenbar hat Gott bereits Daniel im Alten Testament bestimmte Dinge offenbart, ihm erklärt, von denen jetzt Jesus redet. Und tatsächlich, wenn wir im Propheten Daniel nachlesen, nachforschen, dann werden wir genau diese 7 Jahre finden, diese Jahrwoche, die letzte Jahrwoche, das sind 7 Jahre, die beschrieben werden. Also eine Woche hat 7 Jahre, deswegen Jahrwoche, 7 Jahre. Und dann wird auch dort diese Unterteilung zwischen 3,5 Jahre und 3,5 Jahre sehr deutlich im Buch Daniel. Wir werden heute noch nicht in das Buch Daniel richtig reinsteigen. Warum? Weil wir erst nächstes Mal ab Vers 15 weitergehen. Deswegen habe ich das für nächstes Mal aufbewahrt. Aber ich wollte, dass ihr wisst, woher das überhaupt kommt. Wie komme ich auf diesen 7 Jahre? Das ist gewurzelt im Buch Daniel, wo Gott bereits offenbart, was passieren werden wird. Aber vielleicht fragst du dich trotzdem, warte mal. Okay, ab Vers 15 sagt Jesus etwas über Daniel und macht diesen Bezug zu den 7 Jahren. Warum habe ich ab Vers 9 schon gesagt, geht es um die letzten 7 Jahre, die Drangsalzzeit? 2 sehr wichtige Beobachtungen, die wir im Text machen müssen. Erstens, schaut mal ein Vers zurück in Vers 8. Dort heißt es, dies aber ist der Anfang der Wehen. Wenn man so ein bisschen den Text liest und so ein bisschen den Fluss versucht zu verstehen von Jesu Worten, dann schaut es stark so aus, dass da ein gewisser Bruch ist. Gewisses Gedanke ein Ende findet in Vers 8. Dies alles ist der Anfang der Wehen und dann geht es weiter. Sieht so ein bisschen nach einem Bruch aus. Das ist die erste Sache, wo wir sehen, okay, das offenbar geht es ein bisschen jetzt weiter. Aber die zweite, noch wichtigere Sache, die wir beobachten können, ist, dass in Vers 9 Jesus das erste Mal von Drangsal redet. Schaut mal, es heißt in Vers 9, dann wird man euch der Drangsal preisgeben. Das Wort Drangsal wird zum ersten Mal benutzt. Und tatsächlich, wenn wir ein bisschen weiter lesen, ein bisschen weiter runtergehen, werden wir bemerken, dass in Vers 21 Jesus wieder von einer Drangsal redet. Diesmal von einer großen Drangsal. Und bei der großen Drangsal handelt es sich eben um diese zweite Hälfte, diese 3,5 Jahre. Und es macht nur Sinn, wenn er gerade dort von Drangsal spricht, davor auch mit Drangsal spricht und Vers 15 der Bruch ist für die zweite Hälfte, dass er genau vorher ab Vers 9, wo er auch die Drangsal anspricht, eben diese erste 3,5 Jahre anspricht. Versteht ihr? So kommen wir, dass dieser ganze Abschnitt jetzt sich um die Drangsalsjahre handelt. Das erwähnt, Lasst uns jetzt zusammen erstmal den Text gemeinsam lesen. So ein paar Gedanken, dass ihr so ein bisschen einordnen könnt. Lasst uns jetzt aber in den Text steigen. Und ich bitte euch, nach Möglichkeit mit mir aufzustehen, wenn wir das Wort Gottes einmal zusammen lesen. Matthäus Kapitel 24, Verse 9 bis 14. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Dürft euch gern setzen. Der Predigttitel für heute lautet 5 Kennzeichen der ersten Drangsalsjahre. 5 Kennzeichen der ersten Drangsalsjahre. Und diese 5 Kennzeichen sind gleichzeitig auch unsere Gliederung für heute. Wir werden 5 Sachen sein, die Jesus erwähnt, die diese Zeit prägen werden. Erstens werden wir in Vers 9 sehen, eine Verfolgung von Christen. In Vers 10 dann ein Abfall vom Glauben. Dann in Vers 11 eine Verführung durch falsche Propheten. Dann in Vers 12 und 13, wir werden eine Zunahme der Gesetzlosigkeit sehen. Und Vers 14, eine weltweite Evangelisation. Und so lasst uns jetzt Stück für Stück durch diese Kennzeichen und Merkmale gehen. Und ihr werdet merken, wir werden ziemlich schnell durchgehen. Wir haben 5 Merkmale. Ich will sie relativ flink durchgehen, weil ich mir am Ende noch einiges an Zeit nehmen will für die Anwendung. Weil wenn man das liest, könnte man denken, was machen wir denn eigentlich damit, wenn es um die Drangsalszeit geht? Und so lasst uns mit dem ersten Kennzeichen beginnen. Die Verfolgung von Christen. Vers 9 heißt es, dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Das erste, was Jesus erwähnt, ist eine große Christenverfolgung. Der Text macht das ziemlich deutlich. Es heißt hier, man wird euch töten, ihr werdet gehasst werden. Es deutet eine Verfolgung an. Gejagt werden Leute, getötet werden. Und ich will, dass ihr 3 wichtige Dinge in diesem Vers mit mir beobachtet. Erstens, schaut auf die Intensität des Hasses hier. Es heißt hier im Text, und sie werden euch töten. Der Hass in dieser Zeit, es wird nicht einfach nur eine kleine Abneigung oder eine große, starke Abneigung sein, dass man sagt, nee, will ich nicht. Nein, es ist ein tiefer Hass, der so groß ist, dass die Welt bereit sein wird, alle Christen abzuschlachten. Und wenn wir diese Verse lesen, dann fragen wir uns vielleicht, warte mal, aber das sehen wir doch heute schon. Auch heute gibt es Christenverfolgung. Wir haben doch Johannes 15 gelesen. Da hat er auch schon von dem Hass geredet, von der Verfolgung. Unzählige Menschen sterben heute, sind damals gestorben, die Apostel selbst. Viele von ihnen waren Märtyrer. Märtyrer bedeutet übrigens Zeuge, ein Zeuge. Sie haben von Christus gezeugt, ihn bezeugt und dafür sind sie gestorben. Aber es wird einen Unterschied in der Drangsalzeit geben zu der Verfolgung, die wir jetzt sehen. Und dann, welcher? Nun, das Ausmaß der Verfolgung wird ein ganz anderes sein als heutzutage. Was meine ich damit? Nun, heute gibt es in vielen Ländern Verfolgung, tatsächlich. Es gibt Hass und sogar Tod dafür. Aber es gibt auch einige Länder, wo das Christsein als sogar etwas Gutes angesehen wird. Gewissermaßen noch ein Hauch von Tugend da ist. Aber das wird sich in der Drangsalzzeit ändern. Die ganze Welt, alle Länder unter der Herrschaft des Antichristen der Zeit, werden gegen Christen sein. Das ist das Ausmaß. Schaut mal, wo wir das im Text sehen. Jesus sagt hier, ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern. Die Betonung von Jesus ist hier, dass in der letzten Zeit wirklich alle Nationen sich gegen Christen wenden werden. Sie hassen und wirklich zu töten suchen werden. Das ist dieses erste Kennzeichen. Und tatsächlich ist es sehr interessant, wenn wir das Buch Offenbarung daneben studieren, ist sehr hilfreich, wenn man die Ölbergrede sich anschaut, gleichzeitig das Buch Offenbarung offen zu haben, um zu schauen, wo gibt es dort Verbindungen. Lesen wir auch in der Offenbarung, genau in dieser ersten Zeit der Trübsalzeit, dieser ersten Hälfte, sehen wir diese Parallele. Dort wird auch eine Christenverfolgung beschrieben, die sehr stark aussieht. Schaut mal, ich will euch das vorlesen aus Offenbarung, Kapitel 6, Verse 9 bis 11. Das ist quasi eine Parallele. Dort heißt es, und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächt nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten. Warum? Bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Eine große Christenverfolgung. Und eine dritte Sache beobachtet hier im Vers. Der Grund der Verfolgung. Es heißt hier, ihr werdet gehasst sein um meines Namens willen. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Der Hass der Welt und der Nationen errichtet sich nicht so sehr gegen den gläubigen Menschen selbst. Was meine ich damit? Sondern der Hass richtet sich vielmehr an den Gott, auf den Christus, dem sie anhängen. Die Quelle des Hasses ist Christus bei ihnen. Er ist ihr Grund für ihren Hass. Und wir Christen, wir sind ein Teil von Jesu Leib. Wir gehören zu ihm. Und weil die Leute Christus nicht direkt angreifen können, er ist nicht da, werden sie es an denen auslassen, die zu ihm gehören. An seinen Kindern. Mit aller Härte. Das ist also das erste Kennzeichen, was diese Zeit begleiten wird. Extreme Christenverfolgung. Kommen wir zum zweiten Merkmal. Ein Abfall vom Glauben. Vers 10 heißt es dann weiter. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Dieses Kennzeichen, es überlappt sich gewissermaßen mit dem ersten Kennzeichen. Warum? Nun, auch hier wird dieser Hass erwähnt, also wie in Vers 9. Aber der Fokus von diesem Vers ist ein bisschen ein anderer. Nämlich der Fokus ist, dass Menschen vom Glauben abfallen werden. Es heißt hier bei uns, es werden viele Anstoß nehmen. Und der Gedanke, was heißt denn viele Anstoß nehmen? Der Gedanke hier bei dieser Phrase ist, dass Leute, die sich vorher als Christen bekannt haben, sich genannt haben, sich dann am Glauben stoßen, an Christus stoßen werden wie ein Stein und abfallen werden vom Glauben. Das ist der Gedanke hinter diesem Anstoß nehmen. Die Elberfelder Hückeswagen Übersetzung, sie sagt sogar ganz eindeutig, also sie sagt, übersetzt es so klar, und dann werden viele zu Fall kommen, also vom Glauben abfallen. Das ist der Gedanke hier bei diesem Anstoß nehmen. Wichtig hier in diesem Vers, es geht hier nicht darum, dass Christen ihre Rettung verlieren, sondern es geht vielmehr darum, dass Leute, die sich vorher als Christen bezeichnet haben, sich als dazugehörig gaben, sich jetzt in der Verfolgung, wo ein riesiger Sturm könnte man sagen, Christus entsagen werden. Gewissermaßen das, was wir gerade eigentlich in der Einleitung gehört haben. Sie hatten auch ein schönes Haus, aber der Sturm kam und sie ging weg. Sie waren nicht standhaft. Sie sagten, nein, 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 damit will ich nichts zu tun haben. Johannes, er erklärt diesen Zusammenhang sehr gut. Wie passt das zusammen? Christen und dann auf einmal abgefallen. Dort sagt er in 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 19, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Das ist es, was Christus hier beschreibt. Es sind Namenschristen, die abfallen werden, weil sie zuvor genossen haben, in diesen Gemeinschaften aus verschiedensten Gründen auch immer dabei zu sein. Aber sobald die Nachfolge große Kosten nach sich werfen wird, dass es selbst den Tod fordert, werden sie sich dem entsagen. Das ist hier gemeint. Und beachtet, diese Leute werden nicht einfach so still rausgehen und so sagen, ja, ich bin mal weg, sondern der Vers betont, dass wenn sie sich entsagen werden, anschließend auch die anderen verraten werden und einander hassen werden. Das bedeutet, sie werden die Christen, mit denen sie vorher gesungen haben, mit denen sie vorher gebetet haben, im Gottesdienst saßen, zusammen sich getroffen haben, werden sie jetzt in den Rücken fallen und diese wahren Christen hintergehen, die immer noch an Christus festhalten. Sie werden sie ausliefern und sich von Christus, die ausliefern, die sich nicht von Christus lossagen. Man könnte sagen, die Leute werden ihre christliche Maske ausziehen, welche sie getragen haben. Und dann wird ihr Hass gegen Christus ausbrechen, der eine ziemlich große Weile verborgen war. Das ist das zweite Kennzeichen. Ein großer Abfall vom Glauben. Das dritte Kennzeichen, was wir sehen, ist Verführung durch falsche Propheten. Vers 11 heißt es, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Wir haben in der letzten Predigt schon einiges über Verführung geredet, deswegen werde ich nicht so viel darauf eingehen. Aber auch diese letzten 7 Jahre werden damit geprägt sein von ihrer Lehre. Sehr stark. Die Leute werden sich als Propheten ausgeben, als Männer Gottes, die ein Wort von Gott haben. Und auf den ersten Blick wird das gar nicht mal so verkehrt aussehen. Aber in Wirklichkeit führen sie die Menschen in die Irre, ins Verderben. So wie der Satan sich gerne als Engel des Lichts ausgibt, werden die Propheten auch als Propheten des Lichts sich ausgeben. Aber hinter dem Licht steckt eine Dunkelheit, die ins Verderben führt. Und schaut mir, es heißt hier, dass sie viele verführen werden. Und das Wort verführen hier, das kann auch übersetzt werden mit in die Irre führen jemanden oder vom rechten Weg abbringen. Da ist ein richtiger Weg und jemand leitet ihn auf dem falschen Weg. Oder auch täuschen oder betrügen. Viele Menschen, sie werden auf diese Verführung, auf diese Täuschung, auf diese gut verpackten Lügen reinfallen. Ihnen glauben und nachfolgen. Aber dabei werden sie eigentlich nur von diesem wahren Weg weggeleitet. Dem einzigen Weg, der tatsächlich zur Rettung führt. Und umso wichtiger ist es, wenn wir diese Verse lesen, dass Christen Unterscheidungsvermögen haben. Dass man das Wort Gottes sehr gut kennt. Dass man die Lüge, die gepredigt wird, auch wenn sie unter mehreren Schichten gutem Geschenkpapier verpackt ist, erkennt's. Wisst ihr, ich bin selber nicht so Geschenkepacker. Ich bin eher so, ich könnte am liebsten einfach das, was ich gekauft habe, einfach so weitergeben. Aber meine Frau, sie liebt es zu verpacken und sie sieht immer sehr gut aus, wenn sie es verpackt. Und genau solche schön verpackten Geschenke haben drinnen eigentlich Gift. Und die müssen wir erkennen. Deshalb ist es so wichtig, dass man sich mit der Bibel beschäftigt. Nicht nur den Predigern zuhört, also ist auch wichtig. Aber, dass man mit einer offenen Bibel da sitzt, zuhört und prüft, was sagt er vorne. Zu Hause nachforscht, selber studiert, wie die Berührer sind. Dass sie alles anhand den Schriften geprüft haben. Das ist unglaublich wichtig. Warum? Weil Verführung da sein wird. Das ist das dritte Kennzeichen der ersten Drangsalsjahre. Viele falsche Propheten. Kommen wir zum vierten Kennzeichen. Die Zunahme der Gesetzlosigkeit. Zunahme der Gesetzlosigkeit. Vers 12 sagt Jesus anschließend. Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. In diesen letzten 7 Jahren werden die Gebote Gottes, sein Gesetz, seine Ordnungen besonders stark verworfen. Die Gesetzlosigkeit wird Überhand nehmen. Das Wort Überhand nehmen, das bedeutet auch so viel wie etwas vollmachen oder etwas vermehren, wachsen. Es beschreibt also eine Multiplikation, ein richtig starkes Hochgehen von Gesetzlosigkeit. In kürzester Zeit wird die Gesetzlosigkeit ihr Maximum erreichen. Menschen werden so direkt und offen Gottes Gebote mit Füßen treten, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben. Unvorstellbar. Und der Apostel Paulus, er beschreibt in 2. Timotheus Kapitel 3, Verse 1, Vers 4 auch die letzten Tage und er benutzt eben genau diese Gesetzlosigkeit als ein Merkmal. Schaut mal, 2. Timotheus Kapitel 3, Verse 1 bis 4, da schreibt Paulus, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und wir lesen diese Verse vielleicht und denken uns, das sehen wir doch heute auch schon. Also, überheblich sein, lieblos, unversöhnlich, das ist doch das, was wir im Alltag sehen. Auf der Arbeit, wenn wir irgendwo sind, draußen, selbst wenn wir im Laden einfach Sachen beobachten. Ja, das stimmt. Diesen geistlichen Niedergang, den erleben wir schon in unserer Welt jetzt. Aber gewissermaßen ist das, was wir heute erleben, nur ein Vorgeschmack. Eine kleine Testprobe. Ich weiß nicht, ob ihr im Laden schon mal da wart und da gibt's immer diese Testproben von Käsestückchen und sonst was Kleines. Wie so eine kleine Testprobe. Der ganze Käse kommt erst noch. Wie sich groß und stark das sein wird. Die Gebote, sie werden bildlich einfach verschwinden, Gottes Gebote. Es wird keinen Klang mehr finden in den Ohren von den Menschen. Absolut nichts. Und einhergehend mit dieser Gesetzlosigkeit sagt Jesus, dass die Liebe in vielen erkalten wird. Die Frage ist, wie hängen diese beiden Dinge zusammen? Die Liebe erkalten und Zunahme von Gesetzlosigkeit. Im Prinzip ganz einfach. Eine Frage an euch. Was passiert, wenn man heißes Wasser in den Kühlschrank bzw. in den Gefrierschrank stellt? Nach einer Weile. Man geht schlafen und wacht morgens auf. Was ist dann, wie ist das heiße Wasser dann vorzufinden? Es ist in Eis verwandelt worden. Es ist auf einmal Eis. Das vorher heiße Wasser, es passt sich an diese niedrigere Temperatur an und erfriert. Und genauso könnte man sagen, es ist hier. Die Welt, sie wird wie der Kühlschrank der Gesetzlosigkeit sein. Und die heiße Liebe wird erkalten. Aber warum erwähnt Jesus eben die Liebe hier? Es gibt ja viele andere Sachen, die er hätte nennen können. Nun, ich finde es so cool, die Verbindung zwischen Gesetz und Liebe. Was ist das größte Gebot? Jesus hat es zusammengefasst, das ganze Gesetz. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das ist der Kern des Gesetzes. Aber was wird in der Welt herrschen? Gesetzlosigkeit. Also wird genau dieser Kern verworfen als Ganzes. Die Liebe. Die Liebe zu Gott auf der einen Seite, aber auch die Liebe zum Nächsten. Die Frage ist, wer genau ist hier mit den vielen gemeint? Hier heißt es ja, die Liebe wird in vielen erkalten. Nun, ich denke, zum einen sind damit die Namenschristen gemeint, die zuvor ja so heiß waren und in der Gemeinde und alles da war, aber dann, sobald das alles beginnt, sie einfach kalt werden und sich der Gesetzlosigkeit anpassen. Aber nicht nur das, denke ich, nicht nur die Namenschristen, sondern generell die ganze Welt wird die ganze Welt wird mit Gesetzlosigkeit und Lieblosigkeit geprägt sein. In Bezug auf Gott und in Bezug auf den Menschen untereinander. Die Welt wird eine Welt ohne Liebe sein. Und gewissermaßen anwendungsbezogen könnten wir sagen, werden auch wahre Christen in der Versuchung stehen, in der Liebe zu erkalten. Weil es drumherum so schlimm ist, so viel Gesetzlosigkeit. Und Sachen färben sehr schnell ab. Wenn ihr mal Kinder in die Schule geschickt habt, das erste Mal, dann kommen auf einmal Worte zurück, die ihr sie nie gelehrt habt. Sachen zurück, Ideen, warum? Weil sie dort da sind, geprägt werden davon. Es färbt so schnell ab. Deswegen werden auch Christen in der Versuchung stehen. Könnt ihr euch bei Offenbarung noch an Ephesus erinnern, wo Gott ihn vorwirft und sagt, ihr habt die erste Liebe verlassen. Und genau deshalb, wegen dieser Gefahr, sagt Jesus jetzt diese Worte in Vers 13. Er sagt nämlich, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Erinnert euch, gerade ab Vers 9 hat Jesus beschrieben, wie starke Verfolgung geben wird. Wie viele Leute vom Glauben abfallen werden, die anderen verraten werden, auch hassen werden. Wie es viele Verführer geben wird, ihre Lehrer. Und jetzt hat er weiter beschrieben, dass es Gesetzlosigkeit geben wird. Die Liebe wird erkalten. So viele Gefahren, die auf Christen zukommen, die Christen ausgesetzt sind. Deshalb sagt Jesus diese wichtigen Worte. Diejenigen, die bis ans Ende ausharren, bis zum Schluss standhaft zu Jesus halten. Diese werden gerettet werden. Und wir müssen die Worte von Jesus richtig verstehen. Was meint er hier? Will er mit dieser Aussage etwa doch sagen, dass man die Errettung verliert, beziehungsweise dass die Errettung abhängt von unserem eigenen Ausharren, wie stark wir sind in diesem Sinne? Ist das, worauf Jesus hinaus will? Nun, nein, darum geht's hier nicht. Jesus lehrt ganz eindeutig im Johannesevangelium und in anderen Stellen, dass er seine Schafe durchträgt. Dass niemand seine Schafe aus seiner Hand reißen kann. Diese Wahrheiten sind fest in der Bibel. Und selbst ein paar Verse später, schaut mal, ist sehr interessant, erwähnt Jesus etwas sehr Wichtiges. In Kapitel 24, Vers 24 hier, sagt Jesus auch etwas, ein bisschen später in der zweiten Hälfte der Trübsalszeit. Dort beschreibt er auch Verführung wieder. Und schaut mal, wie er es dort formuliert, sehr wichtig. Da heißt es, Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun. Und jetzt, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Beobachtet hier, Jesus fügt diese kurze, aber super wichtige Phrase hinzu. Wenn möglich. Was will er damit sagen? Das bedeutet, er will zeigen, es wird eben nicht möglich sein. Aber die Verführer werden es trotzdem versuchen. Warum? Weil sie Anhänger des Teufels sind. Und Johannes 8,44 heißt es, dass der Satan ein Menschenmörder und Lügner von Anfang an ist. Was bedeutet das, wenn man über diese Worte nachdenkt? Dem Satan geht's nicht um Logik. Er will so viel Zerstörung wie nur möglich aussetzen. Und genauso seine Nachfolger, die in seinen Fußstapfen treten. Die Verführer werden alles versuchen, selbst wenn sie als Verlierer schon dastehen. Aber wenn es hier nicht darum geht, also ausharren, gerettet werden, wenn es nicht darum geht, dass man die Rettung verlieren kann, um die eigene Kraft, dass man, wenn man Kraft genug hat und dann durchhält, dann wird man gerettet. Warum sagt Jesus diese Worte dann so? Warum formuliert er es dann so? Wer bis zum Ende ausharrt, wird gerettet werden. Und zwei Sachen. Warum? Erstens, das ist tatsächlich die Wahrheit. Ganz einfach, das ist tatsächlich die Wahrheit. Was meine ich damit? Nun, nur diejenigen, die bis zum Ende an Christus festhalten, sie werden gerettet. Das sind ja eben diejenigen, die auf festen Boden gebaut sind, wo der Sturm kommt, aber sie dort bleiben. Das kennzeichnet ja eben wahre Christen. Es ist nicht einfach nur das Bekenntnis zu Christus, es ist das Ausharren in Christus. Das ist, was er betonen möchte. Und Jesus, er ruft seine Schafe, könnte man sagen, genau dazu auf. Diese Worte sind für seine Schafe da. Er benutzt diese Worte, um seine Schafe, seine Christen zu überführen, ihnen Mut zu geben, ihnen das Ziel vor Augen zu stellen, dass sie ausharren sollen trotz dieser finsteren Zeit. Man könnte also sagen, diese Warnung hier, dieser Befehl, das ist Gottes Hilfsmittel, wie er seine Schafe durchträgt, wie er sie durchträgt, wie er sie bei sich hält, nämlich nicht durch irgendeine Leine, besondere unsichtbare Leine, sondern durch sein Wort. Er benutzt sein Wort immer wieder, um die Christen, um seine Schafe auf dem richtigen Weg bleiben zu lassen, dass sie diesen Weg nachfolgen. Deswegen warnt er vor Abfall. Übrigens, deshalb finden wir auch in der Bibel immer wieder solche Textstellen, wo es anscheinend so aussieht, man muss ausharren, dann wird man gerettet, als ob es quasi jemand verloren gehen kann oder ganz eindeutige Sachen so abfallen vom Glauben beschrieben wird. Warum? Es geht dort nicht darum, dass man die Rettung verlieren kann, sondern vielmehr sind diese Verse die Hilfsmittel Gottes, wie er seine Kinder auf seinem Weg bewahrt. Wir brauchen diese Verse, weil Gott dadurch an unserem Herz arbeitet, an seinen Kindern, damit sie auf diesem Weg bleiben. Das ist der Gedanke. Das ist das vierte Kennzeichen. Die Gesetzlosigkeit wird zunehmen. Und bisher ist es eine ziemlich finstere Zeit, oder? Aber wisst ihr, das letzte Kennzeichen ist gewissermaßen ein kleiner Lichtschein in diesem Dunkel. Das letzte Kennzeichen, welches Jesus beschreibt, ist nämlich eine weltweite Evangelisation. Eine weltweite Evangelisation. Vers 14, dort heißt es, und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Übrigens, und dann wird das Ende kommen, meint, dass jetzt die letzte Etappe vor Jesu kommen anbricht. Weil die letzten 7 Jahre in diese zwei Teile aufgeteilt sind, kommen sie jetzt nach dem in diese zweite Hälfte rein, wo jetzt diese letzte Etappe, dieses letzte, was passiert, geschehen wird. Deswegen, jetzt wird das Ende kommen. Obwohl diese Zeit der Drangsal mit viel Irrlehre, mit Gesetzlosigkeit geprägt sein wird, wird das Evangelium trotzdem nicht überschattet werden von dieser ganzen Ungerechtigkeit. Das Evangelium, es wird nicht ausgelöscht werden. Es wird nicht untergehen. Es wird wie ein Stern im Himmel scheinen, den man nicht wegbekommt. Und die Evangelisation, die hier beschrieben ist, wird sehr wahrscheinlich nicht einfach eine übliche Evangelisation sein, die wir es kennen. Was meine ich damit? Dass wir Leute aussenden, dass das Evangelium durch Menschen verkündigt wird. Nun, das wird, denke ich, immer noch stattfinden. Also in der Trübsalzeit werden immer noch Christen sein, die werden das Evangelium verkündigen. Aber ich denke, hier in Vers 14 beschreibt Jesus eine übernatürliche Evangelisation. Was meine ich damit? Ich selbst davor habe das davor nie so gesehen, aber ich fand es sehr interessant. John MacArthur, er macht eine sehr, sehr wichtige Verbindung in seinem Kommentar, die, denke ich, sehr, sehr, sehr viel Sinn macht von den Zeiten. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Warum eine übernatürliche Evangelisation? Was meine ich damit? Schaut mal in Offenbarung Kapitel 14, Verse 6 bis 7 rein. Offenbarung Kapitel 14, Verse 6 bis 7. Dort wird nämlich eine Evangelisation beschrieben durch Engel. Schaut mal. Dort heißt es, und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volkstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Wie komme ich darauf, dass diese Stelle damit verbunden ist, was Jesus sagt? Zwei Gründe. Erstens, diese Worte passen zeitlich gesehen genau rein. Was meine ich damit? Diese Worte hier in Offenbarung, sie geschehen kurz vor dem Gericht Gottes. Damit sind diese letzten 3,5 Jahre gemeint, wo Gott dann seinen Zorn auf die Welt ausgießen wird. Das bedeutet, zeitlich gesehen ist diese Evangelisation hier, die von den Engeln beschrieben wird, genau in dieser ersten Hälfte, wahrscheinlich zum Ende hin dieser ersten Hälfte. Und Jesus redet hier bei uns in Matthäus ja genau über diese Zeit. Deswegen, also diese Verbindung ist sehr wichtig. Und zweitens, die Wortwahl passt sehr gut zusammen, also die Verbindung. Und zwar wird hier in Offenbarung betont, dass jede Nation, jeder Volkstamm, jede Sprache, jedem Volk. Was ist die Betonung hier? Offenbar jeder, alle. Durch den Engel wird er allen auf der Welt ganz klar das Evangelium verkündigen. Dass niemand in der Zeit sagen kann, ich habe das Evangelium nicht gehört. Und trotzdem, wenn wir Offenbarung weiterlesen, werden die meisten Gott ablehnen. Obwohl das Evangelium durch Engel verkündigt wird, werden sie Feinde Christi bleiben. Ein so deutliches Bild dafür, wie verhärtet das Herz des Menschen eigentlich ist. Das ist das letzte Kennzeichen, welches Jesus uns gibt. Weltweite Evangelisation. Übrigens, früher dachte ich irgendwie immer, das ist vor der Trübsalzeit, dass wir quasi alle zu Ende. Manchmal habt ihr vielleicht bei Missionskonferenzen mal gehört, dass so gesagt, die Welt muss mal, alle müssen erst von dem Evangelium gehört haben, dann wird Jesus Christus wiederkommen. Aber wenn wir diese Verse lesen, ist es ja schon in der Trübsalzeit und übernatürlich durch Engel. Also das heißt nicht, dass wir das Evangelium nicht verkündigen. Wir haben ja den Missionsbefehl trotzdem in Matthäus 28 in dem Sinne. Aber interessant, dass ich ein bisschen anders davor gedacht habe von den Stellen. Wir sind jetzt ziemlich flink durch diese einzelnen Kennzeichen durchgegangen. Die Frage ist jetzt, was hat das mit mir zu tun? Ich meine, wenn ihr euch an die Grafik erinnern könnt und so ein bisschen seht und, weiß nicht, Predigten noch vielleicht andere von uns gehört habt, lehrt die Gemeinde, dass die Entrückung wahrscheinlich vor der Trübsalzeit stattfinden wird, also hier. Und wir haben uns gerade diese Sachen angeguckt. Dann könnte man sich denken, wenn wir hier sind, was hat das mit uns zu tun? Warum sollte ich diese Verse überhaupt lesen? Können wir die Verse überhaupt für uns anwenden? Dürfen wir das? Nun, ich will behaupten, ja. Wir dürfen und müssen es. Aber wie? Warum? Nun, in diesen Versen betont Jesus vor allem eine große Wahrheit. Nämlich, dass es in dieser Welt Widerstand gegen Christus gibt. Starken Widerstand gegen Christus. Die Wahrheit, die Jesus ihnen verdeutlichen will, ist, die Welt wird gegen Christus stehen, in allen Formen und Farben. Verfolgung, Verführung vom richtigen Weg, von Christus wegführen, er ist nämlich der Weg. Gottes Gesetz, Christi Gesetz wird verworfen. Es ist Widerstand gegen Christus auf allen Ebenen, auf allen Etagen. Das ist also die große Wahrheit, die Jesus uns mitgeben will, die wir für uns mitnehmen müssen. Diese Welt ist voller Widerstand gegen Christus. Das ist der Hauptpunkt, den Jesus uns zeigen will. Und genau deshalb können und müssen wir diese Wahrheit und diese Verse auf uns anwenden. Weil wir in derselben finsteren Welt leben, wie sie dann sein wird. Ja, sie wird besonders geprägt sein, aber die Welt ist dieselbe wie heute. Sie liegt auch heute in Finsternis. Sie ist im Prinzip nicht anders. Es ist nicht so, dass Christus überall einfach geliebt wird in der Welt. Nein. Damals und heute ist diese Welt finster und wird vom Fürst der Finsternis beherrscht. Und zweitens, diese Dinge, die Jesus anspricht, also erstens diese Wahrheit können wir ableiten für uns. Und zweitens, diese Dinge, von denen Jesus spricht, das sind keine einzigartigen, also die meisten von denen, keine einzigartigen Merkmale in dem Sinne, dass wir zum ersten Mal Christenverfolgung sehen werden. Also dass es davor Christenverfolgung nie gab. So ein einzigartiges Merkmal in diesem Sinne. Oder Gesetzlosigkeit. Nein, das sehen wir auch davor schon. Also deswegen können wir es, denke ich, auch gut auf uns anwenden. Auch wenn die Evangelisation hier wahrscheinlich schon übernatürlich und sehr spezifisch ist. Also in diesem Fall einzigartig. Und deswegen will ich eine große Hauptanwendung mit uns mitgeben. Nämlich, sei standhaft in dieser finsteren Welt. Sei standhaft in dieser finsteren Welt. Eine große Hauptanwendung und dann will ich ein paar Aspekte ansprechen, wie wir praktisch standhaft sein können und müssen in der finsteren Welt. Der große Appell von Jesus, den wir sehen, ist eigentlich in Vers 13 zu finden. Er sagt nämlich dort: Wer aber ausharrte bis ans Ende, der wird gerettet werden. Auch wenn grammatikalisch ausharrt kein Befehlsform ist, es ist trotzdem eine Aussage, die uns an uns appelliert, die uns dazu aufruft, auszuharren. Und das Wort ausharren, das bedeutet auch so viel wie standhalten, also feststehen oder durchhalten, aushalten. Der Gedanke vom Ausharren ist, dass man feststeht, auch wenn Gegenwind kommt, wie das Beispiel des Baumes am Anfang mit dem Wind. Man verwurzelt, es an einer Stelle bleibt. Selbst wenn Gewicht auf dich kommt, auf deine Schulter, du gedrückt wirst, du trotzdem nicht einknickst. Wie ein Soldat feststehst. Und die Frage ist, wie sieht dieses standhafte Ausharren aus? Welche Dinge gehören dazu praktisch? Nun, viele Aspekte. Die Bibel gibt uns viele Aspekte, wie wir ausharren müssen. Aber ich habe einige rausgenommen, die auch in unserem Text betont werden, die Jesus anspricht. Und die will ich jetzt auf uns anwenden, indem wir es durchgehen. Deswegen hier vier Aspekte, wie du standhaft sein musst in dieser Welt. Erstens, sei bereit zu leiden. Sei bereit zu leiden. Die erste Sache, die Jesus anspricht, vom Kennzeichen, ist Verfolgung. Verfolgung. Auch wir müssen bereit sein, alles für Christus hinzugeben. Die Nachfolge von Christus, sie kostet einem alles. Und ich will dich fragen, bist du bereit, dein Leben für Christus zu lassen? Beantworte diese Frage nicht einfach schnell. Man kann, ja, natürlich. Denk über diese Worte nach. Bist du bereit, dein Leben für Christus zu lassen? Wisst ihr, wenn ich über diesen Aspekt nachdenke, und oft denke ich dann auch über die Kirchengeschichte nach, wie Menschen ihr Leben gelassen haben für Christus, verschiedenste Beispiele, die in meinem Kopf auch auftauchen, dann denke ich daran, dass Menschen mit Segen in die Hälfte zersägt wurden, dass Leute verbrannt wurden, dass Leute gekreuzigt wurden, alles für Christus. Bist du bereit, solche Dinge auf dich zu nehmen? Es ist eine Sache, es ist einfach so zu sagen. Aber wenn man diese Farben dessen vor Augen hat, was es wirklich bedeutet, es ist keine einfache Sache. Deswegen müssen wir eigentlich im Gebet verharren und Gott um Gnade bitten für diese Zeit, dass wir bereit sind, unser Leben für ihn zu lassen. Eine zweite Frage, bist du bereit, um Christi willen von der Welt gehasst zu werden? Bist du bereit, dass du aus den eigenen Reihen vielleicht sogar verraten wirst um Christi willen? Christus hat uns niemals zu einer Kaffeekuchen-Nachfolge aufgerufen. Auch, also nichts gegen Kaffee und Kuchen nach dem Gottesdienst, darum geht's nicht. Aber in diesem Sinne so, alles ist schön und gut, wir trinken immer Kaffee und Kuchen, es ist alles so schön, einfach, wir reden. Nein, dazu hat uns Christus nicht aufgerufen. Er ruft uns zu einer Nachfolge auf, die alles vor ihn hinlegt. Und kannst du sagen, dass du gerade so Christus nachfolgst, alles hingebend? Du kannst dich fragen, würde dein Alltag bestätigen, dass du bereit bist, für Christus alles zu geben? Würde dein Alltag bestätigen, wenn du sagst, ich bin bereit, für Christus alles zu geben? Eine Sache ist, was du sagst, würde dein Alltag es auch zeigen. Jemand guckt in dein Leben rein und sagt, boah, der ist wirklich, der gibt alles für Christus. Oder er, ja, er sagt das zwar, aber in seinem Leben sieht nicht anders aus als meins eigentlich. Kommt Christus irgendwo an letzter Stelle? Oder ist es der Stein, um den sich alles dreht in deinem Leben? Alles andere dreht sich um ihn. Egal was du machst, wie du dich entscheidest, was du tust. Sei bereit, für Christus zu leiden. Zweitens, der zweite Aspekt, wie sind wir standhaft? Übe Brüderliebe. Übe Brüderliebe. Man denkt sich, ihr denkt euch vielleicht, wie komme ich auf diesen Aspekt? Über Brüderliebe. Nun, schaut mal in Vers 10 rein. Da geht es darum, dass die Namenschristen vom Glauben abfallen werden. Und dann heißt es weiter, dass die anderen Christen verraten werden. In der Welt wird es also mit Streit herrschen, Verrat umgegangen und Hass. Das ist, wie die Welt gekennzeichnet ist. Aber wahre Christen sollten sich ja eben genau durch das Gegenteil kennzeichnen. Nicht umsonst hat Jesus in Johannes 13, Vers 35 gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Echte Liebe untereinander, das ist das Kennzeichen von Christen. Was hat das aber mit standhaften Ausharren zu tun? Wie hängt das zusammen? Ganz einfach. Ausharren ist keine Einzelarbeit. Ist keine Klassenarbeit, wo du alleine sitzt und sagst, niemand, nicht abgucken, nicht helfen, sondern es ist eine Gruppenarbeit, wo man zusammen ist und jeder muss seinen Beitrag leisten. Wir brauchen einander und die Liebe, um uns im Ausharren zu stärken, weil es so schnell gehen kann, dass man entmutigt ist, dass man schwach wird. Und da muss ein anderer daneben einherkommen und festhalten den Bruder, die Last mittragen. Und dann wird es eine Zeit geben, wo du vielleicht am Boden liegst. Und dann wird er zu dir kommen. Und so werden wir in Brüderliebe ausharren müssen bis zum Ende. Deswegen kannst du dich ganz praktisch fragen, wo kannst du jemandem eine Ermutigung sein? Gibt es jemanden in meinem Umfeld, der gerade echt schwach im Glauben ist? Der gerade sehr entmutigt ist, den es schwerfällt? Wie kann ich ihn stärken? Ihn einladen? Mit ihnen reden? Über Brüderliebe. Der dritte Aspekt, halte fest an den Geboten Gottes. Wir müssen standhalten, indem wir nicht nur an Christus halten, sondern uns auch an seine Gebote, an sein Gesetz halten. Auch wenn die Welt ganz andere Dinge lehrt. Wenn die Welt den Plan Gottes mit Mann und Frau verwirft. Wenn die Welt Kindermord als ein Recht der Frau abstempelt. Wenn die Welt ganz, ganz viel gegen Gottes Gesetz lehrt, dann dürfen wir nicht klein beigeben. Wir dürfen nicht Kompromisse einschlagen. Wir dürfen keinen Millimeter zurückweichen und sagen, ja, okay, müssen wir nicht so hart sehen. Nein, wir müssen uns klar und deutlich an Gottes Wahrheit halten und sie verteidigen. Und wisst ihr, diese Wahrheit, sie ist unglaublich wichtig für uns heute, weil wir stehen bereits in Deutschland schon in der Gefahr, mit Schwierigkeiten konfrontiert zu werden, wenn wir uns an Gottes Gesetz, an seinem Plan halten. Es ist nichts, was weit entfernt ist. Aber wenn wir damit konfrontiert werden, wie gehen wir um? Halten wir uns an Gottes Geboten? Sind wir Säulen der Wahrheit in der Welt? Es darf uns keine Angst machen. Wir müssen Gottes Gebote festhalten. Und der vierte Aspekt, verkündige das Evangelium. Wir haben bereits gesehen, dass in Vers 14 wahrscheinlich eine übernatürliche Evangelisation mit gemeint ist durch die Engel. Aber ich denke, dieser Aspekt von Evangelisation ist trotzdem wichtig beim Ausharren. Warum? Nun, ganz einfach, weil Gott derjenige ist, der den Engel aussendet, um kurz bevor er seinen Zorn ausgießt, allen in der Welt das Evangelium zu verkündigen. Er hätte seinen Zorn sofort ausgießen können. Aber er nimmt sich die Zeit, nochmal das Evangelium allen so klar und deutlich in ihrer Sprache, dass sie es verstehen, zu verkündigen. Das ist das Herz Gottes. Und wir müssen es gewissermaßen genauso tun. Im standhaften Ausharren sollen wir nicht gekennzeichnet sein von beständigem Hass gegen die Menschen der Welt, indem wir ihnen Schlechtes wollen, sondern indem wir das Evangelium ihnen verkündigen. Das bedeutet überhaupt nicht, dass wir Sünde gutheißen, gar nicht. Wir überführen sie ganz klar mit der Wahrheit. Aber unser Herz sollte das unseres Retters sein. Wisst ihr, ich habe vor kurzem Apostelgeschichte 7 gelesen und Stephanus ist so ein Beispiel genau dafür, für standhaftes Ausharren mit Liebe. Warum? In dieser Apostelgeschichte 7 verkündigt er so klar die Wahrheit und überführt die Führer mit der Wahrheit. Er passt sich überhaupt nicht ihren Ohren an. Und gleichzeitig, als sie ihn daraufhin nehmen und steinigen, sind seine letzten Worte, die er sagt, bevor er stirbt. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. So müssen wir auch ausharren. Nicht in Hass, sondern in Liebe. Leute gewinnend. Wir haben heute gesehen, welche Kennzeichen diese ersten Drangsalsjahre begleiten werden. Und wir haben gesehen, dass diese Welt voller Widerstand gegen Christus ist. Deswegen ist dieser Aufruf von Christus so wichtig. Harre aus. Sei standhaft in der finsteren Welt. Lass mich noch zum Schluss mit uns beten. Ihr dürft nach Möglichkeit dazu aufstehen. Herr, danke für diese klaren Worte aus deinem Wort. Herr, du zeigst uns, wie dunkel die Erde noch werden wird. Pechschwarz. Und diesen Vorgeschmack sehen wir jetzt schon, Herr. Die Erde ist genauso in Finsternis versunken. Sie war es seit dem Sündenfall und ist dort geblieben. Aber du hast sie nicht dort gelassen, Herr. Du kamst auf die Erde, um zu retten. Du kamst, um die Finsternis zu besiegen. Du kamst als Licht, um zu erleuchten. Und dafür sind wir dir unendlich dankbar. Herr, hilf uns, wenn wir hier noch in dieser Welt sind, als Kerzen auszuharren, wie ein Licht zu scheinen, als Säulen der Wahrheit dazustehen, aber gleichzeitig denselben Charakter angeeignet zu haben wie du. Liebend, überführend, dein Evangelium verkündigend und bis zum bitteren Ende an dir festhaltend. Herr, gib uns diese Kraft. Es ist nicht unsere Motivation, die uns irgendwie durchträgt. Es ist deine Hand. Trag uns durch. Stärke uns durch dein Wort. Und gib uns einen eisernen Willen, für dich zu leben. Nicht nur utopisch in die Zukunft gedacht, sondern ganz klar in unserem Alltag, im Heute und im Morgen. Amen.